Wir haben vorher schon über die Camera Obscura gesprochen, die natürlich verleiten würde zum Abklatsch.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Wir waren im Kunsthistorischen Museum wieder einmal und haben uns dort eine Ausstellung angeschaut, und zwar Canaletto Bellotto, Beobachtung und Erfindung. Wir haben ein bisschen warten müssen, 45 Minuten, bis wir unseren Timeslot bekommen haben. Die haben wir gut gefüllt, darüber sprechen wir auch im Gespräch. Die Ausstellung hat uns sehr gut gefallen, so viel sei vorweggenommen. Kuratiert ist sie von Matthäus Meyer und laufen tut sie bereits seit dem 24. März. Über den Sommer hinweg wird sie laufen, bis zum 6. September 2026. Das Kunsthistorische Museum ist immer einen Besuch wert. Ich habe immer das Gefühl, dass ich dort alleine sein werde, und dann stellt sich's anders heraus. Es ist viel los, und so kam es dann eben auch zu unserer kurzen Wartezeit. Der Besuch in einem Museum, vor allem wenn man mit offenen Augen dort durchgeht, bringt immer gewisse Verschiebungen mit sich, und deswegen möchte ich ganz gern das heutige Gespräch starten mit der Frage, was sich denn ganz konkret heute in Anbetracht dieser Ausstellung bei dir, lieber Herbert, verändert hat.
Bei mir hat sich verändert ein bisschen die Einschätzung, auch getragen durch die Vorstellung, dass das Spätere immer der Größere, das Bedeutendere ist oder das Schönere oder das Entwickeltere, habe ich so mitgeschleppt in meinem Leben, die Reihung. Der Canaletto ist ein ganz guter Maler, aber der Bellotto ist gleich einmal um einen Quantensprung künstlerischer oder bedeutender. Das hat sich jetzt geändert. Mhm. Ich habe gesehen...
Wobei man jetzt sagen muss, also der Canaletto ist der Onkel und der Bellotto ist der Neffe.
Genau, der Canaletto ist noch im 17. Jahrhundert geboren, lebt bis, glaube ich, 1768. Der Bellotto, sein Neffe, der ist 1722 geboren und stirbt 1780. Und er kommt als 13-Jähriger schon in die Lehre bei seinem Onkel, hat also sicherlich, also hat angefangen mit Farbe und Anreiben und Grundieren und auch gewisse Vorarbeiten zu leisten, und wird aber relativ bald schon eine wichtige Figur in dem Atelier. Man nimmt an, dass der Canaletto einige Mitarbeiter gehabt hat, unter anderem eben den Bernardo Bellotto. Und entwickelt dann schon relativ bald, gegen 1740, da ist auch datiert dieses Scola di San Marco, dieses berühmte Bild, entwickelt schon einen erkennbar eigenen Stil.
Mhm. Aber jetzt vielleicht gleich einmal dazwischen gegrätscht. Wir waren ja unlängst im Liechtenstein-Museum und haben uns dort die Ausstellung angeschaut, Noble Begierden, und haben uns dann auch unterhalten über die Familie Bruegel, wo ja Bildthemen und vor allem Motive entstanden sind, die dann die nachfolgende Generation einfach wiederholt hat und genau in dem Stil weitergearbeitet hat, weil das einfach der letzte Schrei war. Ja. Könnte man das spiegeln auf die Situation Canaletto Bellotto? Hat es dem Bernardo Bellotto nicht ganz gereicht, jetzt einfach die Bilder seines Onkels eins zu eins zu wiederholen?
Dazu muss man sagen, es war natürlich so im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts besonders ein besonderer Höhepunkt der Vedutenmalerei in Venedig, auch weil das ein außerordentlich gesuchtes, jetzt sage ich einmal, Mitbringsel war. Mhm. Auf der Grand Tour, dass also alle eleganten, nicht nur Engländer, sondern alle eleganten Europäer durch Europa und durch Italien gemacht haben, hat man halt auch in Venedig dann, je nach Casa, eine Venedig-Ansicht mitgenommen. Und der wir müssen uns das auch vorstellen, das war natürlich handwerklich organisiert. Ich glaube nicht, dass der Canaletto und auch nicht der Bellotto im heutigen Sinn die Vorstellung Selbsteinschätzung hatten, ich bin jetzt ein großer Künstler, sondern ich bin ein sehr tüchtiger und wunderbarer Handwerker auf einem Gebiet, das natürlich durchaus selten in der Qualität beschickt wird. Aber die Vorstellung, ich muss jetzt mich selber verändern, um dann einzugehen in den Parnasse, die hat sicher nicht gegeben. Trotzdem hat er für mich, der Bellotto dann, also der Neffe, einen eigenen Stil entwickelt, der außerordentlich eingängig war.
Aber tappen Sie nicht beide so ein bisschen in dieselbe Falle? Also ich meine, du hast gesprochen, vor allem, also in England war er unglaublich populär, der Canaletto.
Ja.
Also deswegen hängt auch in jedem Schloss in England heute hängt ein Canaletto-Paar. Ja. Er ist ja dann auch nach England,
Nein, der Punkt gezogen. War der, dass er im Europäischen Erbfolgekrieg mit den Habsburgern, also in den 40er Jahren, ich glaube 43 bis noch, 40 bis 48 oder sowas, dass denen die Kunden weggeblieben sind, weil es war nicht mehr so leicht zu reisen in Europa. Und dann ist der Canaletto, glaube ich, 46 oder 47 nach London gegangen, weil er gesagt hat, wenn die Kunden schon nicht zu mir kommen.
Wenn der Berg nicht zum Prophet kommt.
So ist es, dann komme ich zu den Ding. Und schafft dort, und das sind ja wirklich unglaubliche Bilder, zum Teil, jetzt sage ich mal, ein bisschen langweilig im Sinne von Schildern.
Nein. Also die Ecke, also die England-Motiv-Ecke, die kann man relativ schnell abhandeln.
Da gibt es schon interessante Geschichten auch. Und also das ist... Aber er bedient natürlich ein Publikum und deren Bedarf. Mhm. Was der Bellotto auch macht, der ist ja dann, glaube ich, ein, zwei Jahre später, nachdem der Onkel weg ist, ist er in Venedig sitzend, auch Mangel an Kunden, zuerst nach Dresden gegangen, dann
wo
nach Wien.
Wo diese beiden meine Lieblingsbilder entstanden sind, die beiden Dresden-Ansichten von Bellotto.
Ja. In den seltsamen Rama des 19. Jahrhunderts. Ja. Also der ist nach Dresden gegangen, dann nach Wien, dann nach München und hat natürlich auch einen Markt bedient. Mhm. Und zwar mit einem durchaus eigenen Stil. Mhm. Wenn man die beiden unterscheidet, muss man sagen, es gibt ja die landläufige Unterscheidung. Der Canaletto, also der Onkel, ist einer, der ein bisschen idealisiert, und der Bellotto ist der unter Anführungszeichen knallhart die Wahrheit erzählt, was beides nicht stimmt. In diesem Sinn. Aber der Bellotto ist einer, der vielleicht noch genauer vermisst und schaut, der noch viel stärker einsetzt Licht und Dunkel, also Licht und Schatten, Dinge, die die Bilder so wirklich leben lassen. Beide haben allerdings, bedienen sich der Camera Obscura, die ja schon nicht erfunden worden ist im 18. Jahrhundert, und man weiß ja, der Vermeer hat das gemacht und vermutlich sogar schon im 16. Jahrhundert italienische Maler. Würde mich nicht wundern, wann auch, weiß ich nicht, ob beim Dürer schon sowas unterwegs war, aber die haben natürlich gespiegelt die Wahrheit und die optische Wahrheit, und darum konnten die beiden Canaletti, also Bellotto und Canaletto, auch so werkgetreu sondern wirklichkeitsgetreu ihre Bilder aufbauen. Obwohl, das muss man auch wissen, das oft gar nicht stimmt. Sie benutzen es nicht stur.
Ja, aber man muss sagen, es gibt ein paar, also vor allem am Anfang der Ausstellung hängen zwei Canaletto-Bilder, kleinere Bilder, wo ein bisschen mehr Freiheit spürbar ist.
Ja,
und manchmal ist dann doch so viel Struktur, viel Architektur, wo sich das Gefühl aufdrängt, dass es vollkommen klar ist, dass der sich jetzt nicht hingesetzt hat und gesagt hat, ich mache das jetzt, sondern da ist viel Vorarbeit, viel perspektivische Überlegungen, viel Vermessung. Ich meine, die Ausstellung heißt auch im Untertitel Beobachtung und Erfindung. Empirie,
ja.
Also, dass die beiden beobachtet haben mussten, weil das sind ja zum Teil wirklich Wimmelbilder. Aber dieses Erfinden, es sind in der Ausstellung auch so verteilt immer wieder so wissenschaftliche Instrumente.
Es hat auch damit zu tun, zum Beispiel, wenn man gleich reinkommt, ist rechts dieses Bild, die Dogana vom Canaletto. Mhm. Nicht? Ein nicht sehr großes Bild, das dem Kunsthistorischen Museum gehört, das für mich zu den schönsten Bildern dieser Ausstellung gehört. Das ist ein zwar auf Basis oder mit Hilfe der Camera Obscura gemaltes Bild, aber trotzdem sind zwei Blickpunkte vereint. Also es ist nicht ein stures Abmalen, was er da jetzt auf der Glasplatte oder was immer sich da eröffnet in dem dunklen Kammerl oder Apparat, sondern er hat sie benutzt, um auch zu komponieren. Jetzt, es war keine sklavische Abbilderei, sondern ein Mittel, um also wirklich ganz strenge Zentralperspektive etc. und die Wirklichkeit abzubilden. Mhm. Und das ist für mich das Interessante überhaupt an der Ausstellung, dass es so dieser frühe, oder sagen wir, dass es zeigt, dass es schon im frühen 18. Jahrhundert diese, abseits von Holland, da hat es schon im 17. Jahrhundert gegeben, aber dieses Bedürfnis gibt, wirklich genau das wiederzugeben, was wir sehen. Mhm. Und etwas, was wir sonst eher dem 19. Jahrhundert zuschreiben, nicht diese wirkliche Wirklichkeit dann im beginnenden 19. Jahrhundert bei Leuten wie was weiß ich, der Steinfeld oder Gauermann und so weiter. Und das ist das für mich besonders Interessante.
Also die Freiheit, die künstlerische Freiheit spielt da eine untergeordnete Rolle. Manchmal bricht sie hervor. Ich glaube, es ist so nicht im Duktus, sondern vielleicht in der generellen Auffassung.
Na, und in der Ausstrahlung, die dann rauskommt, nicht?
Wofür, was hat denn das Publikum verlangt? Ich meine, die haben ja wahrscheinlich, ich meine, das wissen wir ja heute auch, wenn Venedig drauf ist, kostet es das Doppelte.
Ja.
Die sind ja wahrscheinlich nicht nachgekommen mit Malen, denke ich mal. Die beiden, also sowohl der Onkel als auch der Neffe, ja. Die haben wahrscheinlich, also denen ist wahrscheinlich relativ selten Fahrt gewesen.
Ja.
Sie sind wahrscheinlich nicht darum gesessen und gewartet, wann
kommt der nächste Auftrag. Aber trotzdem sind sie ins Ausland gegangen. Beide in den 40er Jahren.
Aber weil sie mussten, oder?
Venedig verlassen, weil der Markt ein bisschen erlahmt ist. Nicht? Ja. Also die Grand Tour oder die Leute, die Reisenden sind nicht mehr so gekommen.
Jetzt oder waren sie, andere vielleicht? Ich meine, was ist eigentlich mit dem Francesco Guardi
und so? Ja, der war natürlich im selben Fach tätiger, aber eher erfinderisch. Beim Guardi hat man immer das Gefühl, in seinen Capricci und er bringt ein Abbild, ein Ideal oder eine Vorstellung von Venedig auf die Leinwand. Und bei den beiden hat man doch das Gefühl, das sind wirkliche Chronisten.
Mhm. Ne? Wobei man aber auch sagen muss, für mich ist der Canaletto, der ist urverbunden mit Venedig und der Bellotto ist für mich eher dann, also die berühmtesten Bilder von Bellotto sind jetzt für mich nicht die Venedig
Ansichten, richtig,
sondern
ja.
Wien,
ja. Er hat Dresden. Dann, er ist auch nicht mehr zurückgekommen. Nicht?
Ja.
Er ist, glaube ich, 46 oder 47, 48 weggegangen, nach Dresden, Wien und so weiter und ist nicht mehr nach Venedig zurückgekommen, hat aber noch bis 1780 gelebt. Mhm. Also er war 32 Jahre weg von Venedig und hat natürlich da ein Großteil seines Övers. Ich meine, diese wunderbaren Wiener Ansichten, ob es der Lobkowitzplatz ist, ob Schloss Hof ist, also nicht in Wien, ob es das Liechtenstein-Palais ist, ob es der Mehlmarkt ist, alles Dinge,
die... Liechtenstein mit der eigenartigen Staffage.
Ja, das ist auch ein bisschen, da kommen dann plötzlich, nachdem die Architektur fertig ist, wird da vorne hingeknallt ein entweder der Herr von Liechtenstein oder der Fürst, glaube ich, mit dem kleinen schwarzen Diener und den beiden kleinen Hunden oder eben so eine Gruppe von für mich fast Versatzstücke.
Mhm. Wie viel Freiheit steckt denn in diesen Bildern, glaubst du?
Im Motiv, in der Staffage.
Ja, am ersten noch, oder?
In der Staffage, die also, du hast vorher das Wort Wimmelbild gebracht, was ja ein bisschen stimmt. Es gibt ja in der Ausstellung auch Belebung mit der KI.
Eine Immersive Experience.
Ja, da ist also dann ein Canaletto-Bild und ich glaube, es war das da bei der Dominikaner-Pastei und noch an und auch unter der Freiung.
Ich glaube, sie suchen sich aus diesem großen Wien-Plan die Punkte raus,
wo der Canaletto aber gemacht hat. Und dann beginnen diese Figuren auch
zu gehen,
was also ganz witzig ist, aber es ist also das zeigt halt, wie lebendig das ist und wie das also gut beobachtet ist. Weil ich glaube, wir haben uns das ja nicht im Detail angeschaut, aber auch, dass die vielen Staffage-Figur das Ergebnis von genauer Beobachtung ist. Mhm. Nicht umsonst sieht man dann in der Ausstellung auch die Brandtschen Kaufrufe. Nicht? Vom Johann Christian Brandt gibt es ja da schon im späteren, mittleren 18. Jahrhundert diese Kaufrufe, die Einzelfiguren der Leute, Verkäufer auf der Straße, Veilchen oder Wasser oder was immer. Und die baut er dann auch, die bauen sie dann ganz ordentlich ein, nicht?
Aber was ich, nein, die Frage, die, wie viel Freiheit da drin steckt, zielt eigentlich darauf ab, wie sehr waren sowohl Onkel als auch Neffe eingespannt und mit Aufträgen quasi versorgt, mit Erwartungshaltung und wie sehr konnten die vielleicht auch neue Bild- oder hätten sie die Möglichkeit gehabt, neue Bildideen zu entwickeln, weil das ist schon, also in beider Werk ist wirklich eine Stringenz sichtbar, schon eine Entwicklung, aber in Wahrheit malen die, so wie du eingangs auch gesagt hast, die finden ihren Platz und sie malen sich dann so durchs Leben.
Ja, ich glaube, alleine schon die Wahl der Motive, also die Entscheidung für Stadtvedutten ist schon eine damals besondere. Die hat es ja in der Form vorher nicht gegeben, oder wenn es gegeben hat, also natürlich geht es bis ins 15. Jahrhundert in Venedig zurück, Carpaccio und solche Leute. Aber die Stadtvedute, wie sie sie bringen, dieses quasi journalistische, dieses fast fotografische, nicht? Jetzt stelle ich mich hin, schaue mir einen interessanten Ort an und mache dann ein Foto. Gibt es natürlich nicht, aber ich mache dann ein Bild. Und da haben sie schon, das ist schon ein moderner Schritt. Ich kenne vor den beiden eigentlich keine wirklich so ausgeprägten Stadtvedutisten. Mhm. Und sie bedienen natürlich verschiedene Leute. In Venedig selber die Reisenden, dann wenn sie nach London, Dresden oder Wien gehen, jeder woanders hin, bedienen sie die Aristokratie oder sogar das Kaiserhaus. Bei uns ist es, wenn man die beiden wunderbaren Schönbrunn-Ansichten anschaut, vom Ehrenhof und von der Clorette aus, die es damals noch nicht gegeben hat, dann ist das natürlich eine Verbeugung vor dem österreichischen Herrscherpaar und die werden auch von denen gekauft, keine Frage. Aber wenn sie den Mehlmarkt machen oder wenn sie das Palais Lobkowitz machen, dann.
Lobkowitzplatz.
Weil Lobkowitz machen, auf der linken Seite ist das Palais Lobkowitz, dann ist das entweder für die Aristokratie, weil das hat sich nicht anders leisten können.
Das glaube ich auch nicht.
Das war sehr, sehr, sehr teuer. Also die arbeiten schon für unterschiedliche, aber doch für sehr gehobene Bedürfnisse und Auftraggeber.
Also ist eigentlich dieses Erfindungsmoment eigentlich dann durch ihrer beider Werke gegeben?
Ja, wobei der Bellotto natürlich sich dann in die Tradition einsteigt oder sagen wir in diese Bilderwelt einsteigt, als Jüngerer. Was ihm gelingt, ist, dass er durch dieses stärkere Betonen von Licht und Schatten, das arbeitet bei manchen Bildern, ist es ganz extrem, eine neue Lebendigkeit hineinbringt. Bilder sind insgesamt ein bisschen düsterer als die vom Canaletto. Es ist so wie ein, du hast selber, glaube ich, gesagt, es ist so ein bisschen wie ein Schleier über manchen Dingen. Aber es lebt natürlich durch diese Kontraste. Das hat schon dieses Hell-Dunkel, davon hat schon der Caravaggio gelebt, beziehungsweise hat das erfunden. Nicht? Mhm. Und der Bellotto macht das in einer Art und Weise, die gibt es ja dann auch Druckgrafik von ihm, die auch mit diesen Hell-Dunkel-Elementen arbeiten. Mhm. Und wir haben sogar einmal ein Ölbild gehabt, das ist jetzt ein Weitersprung, ein kleines Ölbild, mittleres Ölbild gehabt von der Tina Blau, auch von Wäsche ich weiß nicht, ob das jetzt Italien ist oder der Theiss, das ganz wesentlich beeinflusst war von so einer Canaletto-Grafik mit diesem Hell-Dunkel.
Mhm. Ja, das heißt, du warst am Team Bellotto und bist jetzt eher Team Canaletto.
Naja,
bei mir ist es eigentlich
umgekehrt
gelaufen, weil für mich war der Canaletto so ein Monolith, ja, so ein Eckpfeiler.
Ja.
Und der Bellotto eher so, ja, einer, der halt dann eigene Wege gesucht hat.
Ja, ja.
Aber für mich, also mich haben diese, ich hab, mich hat es in die andere Richtung gedreht. Ja. Also ich meine, es gibt ein paar ganz wunderbare Bilder von, es gibt in der Ausstellung viel mehr Bellottos als Canalettos, muss man auch sagen, glaube ich.
Ja.
Also der Überhang.
Naja, Das weiß ich gar nicht. So, die ganzen Engländer.
Ui, müsste man zählen jetzt. Ja, ja, stimmt. Aber die ganzen Engländer, das haben wir relativ schnell durchgegangen.
Ja, ja.
Also das muss man ja auch sagen. Ich meine, so, wieso soll man es auch nicht aussprechen? Also ich halte diese Größen, die großen Ansichten da von den englischen Schlössern, da würde ich jetzt sagen, und man verzeihe mir, das sind eher schwarz. Also die sind kommen ein bisschen schwartig daher.
Naja, es sind halt so Auftragsbilder, die...
Wenn man weiß, was er kann.
Ja, ja, das Problem ist ja, da er in diesen Bildern nicht so einen expliziten Stil hat, wie der Bellotto. Weil, stell dir mal vor, der Bellotto würde Schloss Hof oder so irgendwas, oder Palais Liechtenstein, nicht in diesem, in diesem besonders betonenden Licht und Dunkel, Licht und Schatten betonenden Stil malen. Es würde wahrscheinlich auch ein bisschen...
Aber vielleicht hat dem Canaletto dann in England das Licht gefehlt. Weil man redet ja auch vom
ja, italienischen
aber Licht.
Ja,
vielleicht war er dort irgendwie so unglücklich mit der...
Ich weiß nicht, er hat es ja insgesamt nicht so sehr...
Ich glaube, er war unglücklich in England.
Er war 7 oder 9 Jahre dort.
Ja. Und ja. Er hat Sehnsucht gehabt nach
Ist dann einmal Venedig. Zurückgekommen, hat sich in Zattere ein Haus gekauft, musste aber dann noch einmal nach London und dann ist er wieder zurückgekommen. Ich möchte so sagen, wenn da, ganz egal, ob der, wenn der Bellotto, sagen wir, Burgersdorf gemalt hätte.
Burgersdorf.
Dann hätte man erkannt, es ist ein Bellotto. Wenn der Canaletto Burgersdorf gemalt hätte, hätte man schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ob man den Canaletto erkennt. Also der Bellotto hat sich einen signifikanteren Stil erarbeitet. Unter der Begleiterscheinung oft, dass gewisse Dinge ein bisschen formalistischer geworden sind. Also wenn man sich anschaut, was Wellen auf dem Wasser oder gewisse Lichter auf Personen überhaupt selber auch, da hat man schon ein bisschen das Gefühl, sie sind also aus dem Repertoire geholt, ich will nicht sagen aus der Schublade, aber aus dem Vorbilderbuch und nach einem gewissen Schema gemalt. Er gleicht es natürlich aus durch unglaubliche Lichtsituationen und Atmosphäre. Beim Canaletto hat man das Gefühl, dass er sich den Dingen ein bisschen mehr widmet, aber eben nicht so signifikant ist. Also mir persönlich, und ich habe es schon zuerst gesagt, mir gefällt am allerbesten dieses Dogana-Bild mit diesem weißen Segel.
Gefällt mir auch sehr gut.
Und ich meine, mir gefallen überhaupt viele Bilder dort, nicht?
Aber muss das ich auch ist sagen, es sind ja, wir können uns ja glücklich schätzen, einige der wirklich schönsten Bilder sind in Wien.
Ja,
die Ausstellung ist aber aufgewertet durch ein paar wirklich hochkarätige Leihgaben, muss man sagen. Und es ist wirklich eine, ich weiß nicht, es gab sicherlich nicht die erste Canaletto-Bellotto-Ausstellung. Das liegt ja auf der Hand. Ja. Aber ich glaube, gerade mit dem Zusatz Beobachtung und Erfindung, ich meine, das ist jetzt auch nicht was ganz was Originelles, sondern das drängt sich ja auch auf. Aber es ist eine schöne Möglichkeit, dass diese beiden Handschriften, diese beiden Künstlerleben auch irgendwie aufzudröseln und dann vielleicht auch Ähnlichkeiten, Parallelen oder Unterschiedlichkeiten zu erkennen.
Was die Ausstellung auch gut kann, ist diese wesentliche Frage, wie weit ist es jetzt bloßes Abbild oder wie weit ist es künstlerische Gestaltung, schon beantwortet zu haben. Denn wir haben vorher schon über die Camera Obscura gesprochen, die natürlich verleiten würde zum Abklatsch. Ne? Also es gibt ja Künstler, der das einfach dann...
Foto.
Ja, das ist aber bei beiden nicht der Fall, sondern sie benutzen sie, um einfach gewisse Dinge zu erleichtern, weil wenn du dieses kleine Camera Obscura, das ist ja nur so ein Kastel mit der Glasplatte, wenn da über das Prisma und die Linse im Vordergrund das Bild auf diese Glasplatte geworfen wird und du legst dann also ein durchsichtiges Blattl Papier drauf, dann kannst du einfach die Wahrheit, wie sie ist, abzeichnen. Aber das alleine tun sie nicht. Sie verwenden es teilweise, sie komponieren auch, aber der Canaletto macht auch, dass er Dinge ein bisschen umkomponiert, dass man einen Turm höher macht. Also oft wird der Campanile von Venedig unglaublich in die Länge gestreckt, nur um zu zeigen, wie groß er ist. Also sie sind keine Sklaven, sondern sie benutzen es. Und dazu kann man den schönen Bogen spannen zu unserem Rudolf von Alt, diesem wirklich Großmeister des Aquarells, der sich auch der Camera Obscura bedient hat, weil er oftmals in Gassen, die er gar nicht, was weiß ich, San Anastasia in Verona ist, davor ist er gossen, die ist 5 Meter breit. Also wie man die Fassade abmalen kann, ist fast unglaublich. Aber mit der Camera Obscura, jetzt sagen wir, es heißt Camera Obscura oder
Obscura.
Ja, Camera Obscura.
Ja.
Die werden genommen, verwendet, aber niemals als Ersatz, sondern nur als Hilfsmittel.
Es ist eine überschaubare Ausstellung von der Größe. Man ist da relativ schnell durch. Wir sind am Weg zum Museum, haben uns die Frage gestellt, ob da heute so recht viel los sein wird an diesem Dienstagmittag.
Mittag, ja.
Wir waren dann mit der Notwendigkeit konfrontiert, uns noch ein bisschen die Füße zu vertreten, weil wir erst einen Timeslot eine Dreiviertelstunde später bekommen haben.
Aber es war schön.
War schön. Wir haben uns ein paar...
Über Tizian zu Caravaggio.
Tizian, Caravaggio bis hin in den Velázquez-Saal. Ja. Und da haben wir uns ja dann eigentlich ein bisschen verliebt in ein Bild, und zwar in den...
Vom Schwiegersohn,
ja. vom Velázquez. Ich werde diesen Namen nachreichen. Ich werde jetzt nicht die Blöße geben. Mazza.
Ja.
Die Familie des Künstlers. Ja. Und ich habe jetzt einen neuen...
Lauter Enkelkinder von Velázquez haben
da gesessen. Ja. Ich habe einen neuen Bildschirmhintergrund für mein Handy gefunden. Und also es ist wirklich nicht schlimm, wenn man sich im KHM die Zeit vertreiben muss. Ja. Da gibt es tatsächlich ein paar wirklich großartige Sachen anzuschauen. Aber also das ist jetzt ein dezenter Hinweis darauf, dass wenn man sich Canaletto und Bellotto anschauen möchte, dann lohnt es sich wahrscheinlich, so einen Timeslot zu buchen. Ja. Weil vielleicht kann das möglich, dass es vielleicht auch mal 3 Stunden sind oder dass das dann überhaupt ausgebucht ist. Ja. Also der Name zieht offenbar. Ja. Weil ich mir habe dann gesagt, so, naja, gut, ist ja nicht.
Nein, es ist der berühmte Satz mit dem Canaletto-Blick, der eigentlich ein Bellotto-Blick ist.
Aber das Bild ist nicht dort.
Oh ja, ist groß, die Wien von Belvedere. Das
habe ich gar nicht gesehen.
Das Bild
habe ich nicht gesehen. Kann das sein?
Ja. Ja. Nein, das ist dort und macht also auch absolut gute Figur und ist ja berühmt und wird halt immer wieder hergeholt wegen Architekturdiskussionen, nicht? Wobei es falsch ist, es ist natürlich nicht der Canaletto-Blick, sondern der Bellotto-Blick. Und wir sollten auch einmal, das habe ich ja selber noch als junger Student gehabt oder als junger Mensch gehabt, dass ich diese Verwandtschaft nie ganz kapiert habe, also um es noch einmal deutlich zu sagen, Canaletto der Ältere ist also noch im 17. Jahrhundert geboren, stirbt 1768 und sein Neffe wird, glaube ich, 20 oder 22 geboren und stirbt 1780. Mhm. Und der Neffe ist dann auch der Wiener Bellotto. Mhm. Diese Verwechslung, immer ihn auch Canaletto zu nennen, daher ist er ein bisschen ein Irrtum. Aber der Canaletto ist natürlich als Bellotto ein Begriff, weil er immer wieder auch heutzutage in den Zeitungen steht.
Ja. Also wenn irgendwo ein Hochhaus geplant wird, dann...
Schimpfen schon, sagen, nein, das dürfen wir nicht, weil dann ist ja der Canaletto-Blick zerstört.
Aber du redest jetzt auch vom Canaletto-Blick.
Ja, das heißt mittlerweile heißt der Canaletto-Blick.
Das heißt, es ist ja hochinteressant, wir sind ja vor einem Bellotto dann gestanden und haben dann überlegt, um welche bauliche Struktur es sich da handeln könnte zwischen Schloss Schönbrunn und der Wiener Innenstadt. Ja, also da überlegen wir noch.
Ich glaube, das ist das Schloss Wilhelminenberg.
Ja, na gut, das werden wir noch genau anschauen.
Werden wir vielleicht auch korrigiert.
Ja.
Was mir auch wichtig ist, auf diesen schönen handlichen Katalog hinzuweisen. Mhm. Das ist ein wunderbares Buch, es heißt Canaletto, Beobachtung und Erfindung in Venedig, London und Wien. Mhm. Und ist also wirklich nicht ein riesiger kiloschwerer Katalog, sondern ein handliches Buch von Matthäus Meyer, der auch der Kurator für diese Ausstellung war, der das mit großer Sorgfalt und feinem Gespür auch durch die Ausstellung führt, durch die verschiedenen Themenkreise und Probleme und der durch die Auswahl auch der Ausschnitte und so weiter zeigt, dass er also mit Herz und Seele ein dabei
Gespür
ist.
Gespür hat.
Ja, wirklich ein Gespür hat.
Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es, wenn die Ausstellung losgeht und die läuft jetzt ja schon seit Ende März, dass der Katalog quasi schon vorliegt zur Ausstellung. Das ist ja heute nicht selbstverständlich.
Manchmal ist es ein bisschen schwierig, ja. Aber in diesem Fall hat es funktioniert und wir können nur. Es ist eine Augenlust. Jeder, der Italien liebt, der Venedig liebt, jeder, der die Malerei liebt und auch den realistischen Zugang, also nicht die Verherrlichung, sondern, obwohl es ja auch eine Verherrlichung ist, nicht? So ein Bellotto-Bild, wenn er, ist ja insgesamt, ich erinnere mich jetzt an dieses Blick auf Schönbrunn vom Garten aus, mit diesem akkuraten geometrischen Gartenstrukturen, diese perfekte Welt, die sich da auftut. Er vermittelt damit auch ein Weltbild. Es ist natürlich ist kein Lob der Schöpfung, es ist ein Lob der Herrschaft, nicht?
So ein, ist
Lob
es. Der, ein Lob der. Für die oberen
ja,
500.
Ja, ja. Ja, oder oberen ja, 500, wenn es viele sind. Also er spricht, obwohl er dann bei anderen Geschichten, bei anderen Szenarien durchaus auch die abgeblätterten Mauern zeigt, wenn ich an den Mehlmarkt denke oder so, Freiung denk, die armen Leute, die Arbeiter, auch ein bisschen den Dreck auf der Straße. Also er ist jetzt nicht einer, der das zugunsten einer total perfekten Welt ausschließt. Also es ist ein lohnenswerter Ausflug in diese Gegend und unter Mitnahme des Katalogs dann und den man dann da zu Hause vernünftig lesen kann, eine große Freude. Wirklich wahr.
Du hast sie gerade angesprochen, du hast dieses Bild angesprochen, Schönbrunn vom Garten aus, daneben hängt Schönbrunn von der, quasi die Vorderansicht. Die Bilder sind in dieser Ausstellung so präsentiert, und zwar in einem so halbrunden Einbau, das ist fast so wie eine kleine Bühne, und dazwischen stehen die Hausherren, Maria Theresia und Franz Stephan von Lothringen, habe ich das richtig gesagt?
Ja.
Vom Donner.
Aber vom Matthäus Donner.
Ja. Was hältst du von solchen, also die beiden Bilder hängen an einer runden Wand.
Ja.
Also für unser einen, ja, Kunsthändler, leidenschaftliche Aufhänger,
ein praktisch No-Go.
So, ja. Also mir verdreht es da immer so ein bisschen, was in der Magen geht.
Ja, weil sie in der Mitte sind, so ungefähr 20 Zentimeter fast von der Wand weg und am Ende hängen sie dann. Also wir reden über die Ausstellungsarchitektur. Ich muss sagen, ich bin ja sonst, wir waren ja schon viel kritischer, auch wenn ich an den Votopa denken darf oder an manches andere. Ich finde diese völlig anders geartete Einrichtung in diesen Prunkräumen, Renaissance-Prunkräumen, die ja immer nur Rechtecke liefern und dann die Rechtecke derartig konkurrenzieren mit den, weil sie so prächtig sind und mit Marmor und noch einmal Gold und so weiter. Ich finde das ganz gut, auch wenn es so gebogen ist. Du hast das aber darauf gesagt, das ist ein barocker Schwung, den man da hier sieht. Das hat schon was. Also und du bringst natürlich mehr unter, du kannst die Leute schicken ein bisschen, du kannst. Ja,
ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Wir haben das ein oder andere Mal haben wir Alarm ausgelöst, weil natürlich, wir wollen natürlich deuten und zeigen, also wir werden dann sehr gestisch. Und deswegen ist ja vor den meisten Bildern ist dann irgendwie eine Kordel im KHM, sind so richtige Barrieren.
Ja, wo auch die Beschriftung ist.
In diesem Bereich war das ja so eine aus, ich weiß nicht, ob das aus Metall war, so wie eine auch Garten.
Ich glaube, es war genauso wie in den Ausstellungs...
Nein, es war wirklich so wie wenn du jetzt schaust, wie so auf der, jetzt wenn Bäume gepflanzt werden, auf den Straßen wird das ja so mit so Metall eingehaust. Und es war eher so was, es war so eine andere... Es war so ein architektonisches Mini-Detail.
Ja, ja.
Aber wir haben ja auch schon, und ich meine, es ist jetzt schon eine Zeitl her, wir waren einmal im MAG.
Ja.
Und da gab es doch diese ganz das eigenartigen, Bäche. Ja, so Abstandshalter, die ganz, ganz fürchterlich waren.
Ja.
Das ist jetzt ein Beispiel, wie es wirklich gut gelungen ist, weil es sich zurückhält, es macht Sinn.
Ja. Ja.
Und da sind ein paar Entscheidungen sehr richtig getroffen worden.
Ja, die Distanz. Nein, ich muss sagen, es ist eine sehr zurückhaltende, aber vernünftige und trotzdem mitspielende Ausstellungsarchitektur. Mhm. Auch dass dann plötzlich einmal so dekorative Wulste herauskommen, das hat mich nichts gestört. Mhm. Hat mich nichts gestört. Und auch, man hat gesehen, wie viele Leute, das war ja enorm, was da Leute
waren.
Das ist wirklich ein Dampfer, das Kunsthistorische Museum. Ein Musendampfer. Und
ein Riese, der jetzt wieder Fahrt aufnimmt.
Ja.
Ich meine auch kommerzieller Natur, also es ist jetzt immer, also die Ausstellungen enden ja quasi immer in einem sofortigen Souvenirshop, Giftshop.
Ja, ja.
Du kannst dort kaufen Canaletto-Schokolade, Bellotto-Schlüsselanhänger, du kannst eigentlich die berühmten Motive auch gleich als Leinwanddrucke verkaufen. Ich glaube, darüber muss man hinwegsehen, also Das ist halt so. Ja. Ich meine, die wären blöd, wenn sie das nicht machen würden. Und jeder nimmt du bist der Erste, du kaufst immer einen Katalog, weil wir müssen ihn sowieso für die Episode kaufen.
Ich möchte ihn auch mitnehmen, das Ding. Nein, schau, diese Vermarktung, ob er das jetzt gefällt oder nicht, also ich bin nicht heiliger als der, wie heißt das, heiliger als der Papst oder was?
Ja, du weil, definitiv nicht.
Also mich stört das nicht. Mhm. Meinlich wird es halt nur, wenn dann, was weiß ich, auf einem Seitentürchel Mutter Gottes oder irgendwas, also wenn ein bisschen eigenartige Motivauswahl dann ist. Aber das muss man unter die Leute bringen. Mhm. Ich finde den. Und der Bellotto, und vor allem der Bellotto wird in Österreich sowieso immer wieder unter die Leute gebracht. Mhm. Nicht? Speziell durch den Canaletto-Blick.
Nein, also wunderbar. Ich glaube, wir haben gesagt, was zu sagen ist.
Schaulustig, wirklich. Ich würde hingehen, weil es ist eine Freude, die Dinge anzuschauen. Es ist auch eine Freude, zu unterscheiden, was die beiden Onkel und Neffe betrifft. Es schult das Auge auch für Wirklichkeit. Und Wirklichkeit wird ja dann im 19. Jahrhundert das große Thema in der Malerei. Und das sind ein bisschen auch inhaltlich ein bisschen Vorläufer, ne, die zwei.
Und es wäre fast schade, wenn man jetzt ins KHM geht und dann nur die Canaletto-Bellotto-Ausstellung anschaut.
Ein bisschen ein bisschen früher gehen vor dem Slot und dann ein bisschen zu den Italiener gehen. Oder
Bräugel geht immer.
Bräugel geht immer.
Wunderkammer. Und was mich wirklich, also geht es in den Velázquez-Saal und schaut euch dieses Bild an vom Schwiegersohn von Velázquez, die Familie des Künstlers.
Ja.
Ganz wunderbar.
Eigenartig, obwohl es ja hinten nicht funktioniert, weil da sitzt einer dann in einer Kammerl, dicker Kammerl ist. Aber es ist es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich überraschen zu lassen. Ja.
Und zwei Säle, glaube ich, wären gerade aktuell überhaupt neu.
Aber
mehr
nicht,
Säle.
Ich weiß gar nicht, was dort passiert.
Ja, ich denke, sie werden wieder Bilder aufhängen. Ja.
Das ist gut.
Also auf manches können wir nicht verzichten. Herzlichen Dank. Wie tun wir weiter? Hast du schon irgendwie, wir können ja ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen.
Ich würde ganz gern in das Warm gehen und mir die Nietzsche-Geschichte anschauen. Das ist ja ein absolutes Kontrastprogramm, aber vielleicht nehmen wir uns das fürs nächste Mal vor.
Ja, also der frühe Nietzsche, ich war schon einmal dort, mich hat's schon ziemlich beeindruckt.
Okay.
Gute Idee.
Ja.
Und sonst finden wir halt was anderes, den Dumier, den schieben wir
vor uns. Ja.
Gut, aber wir können auch nicht alles machen, sonst müssten wir unsere Frequenz erhöhen auf einmal die Woche und es ist schon anstrengend genug. Ja. Also, danke.
Alles Gute, danke.
Schuldig bin ich euch noch den Namen des Malers, dessen Bild jetzt seit neuestem den Hintergrund meines Mobiltelefones ziert. Und zwar ist das tatsächlich der Schwiegersohn von Velázquez. Sein Name ist Juan Bautista Martínez del Mazo. Und das Bild ist Die Familie des Künstlers, ist gemalt im Jahr 1664,
1865. So genau, so einig ist sich da die Forschung nicht. Es ist auf jeden Fall ein wunderbares Bild und schaut sich das auf jeden Fall an, wenn ihr euch die Ausstellung Bellotto und Canaletto anschaut. Vielen Dank meinem lieben Vater einmal mehr fürs Begleiten ins Museum und für das Gespräch. Ist immer sehr lehrreich und danke an Matthias Jakisic für die Produktion dieses Podcasts. Danke Sarah Scherer für ihre Stimme und ich freue mich sehr, wenn wir uns in 2 Wochen wiederhören. Ob es dann der Nietzsche ist, wer weiß. Bis dahin, alles Gute.